Wir sitzen da in der Mitte von 30.000 weinenden Menschen auf dem Boden bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum. Ja. Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir eine europäische Partei gründen, also die genau sozusagen das Gegenmodell zu den rechtspopulistisch-nationalistischen Parteien darstellt. Mhm. Ja, dann haben wir den Wahl-O-Mat verklagt.
Ehrlich? Ein, warum?
Die Leute sind ja jetzt oft auf Brüssel sauer. Aber eigentlich sollten sie auf die von der Leyen-Regierung sauer sein. Wir haben das Problem, dass wir die Gesamtinstitution immer blamen, weil wir das Gefühl haben, wir können eh nicht verändern, was da passiert.
Ja.
Das ist ganz, ganz gefährlich für Demokratie. Meine Aufgabe im Europaparlament ist es, Legislator zu sein. Ich bin Gesetzgeber.
Ja.
Alles, was ich mache, ist Gesetze verhandeln. Und das macht mega Box. Es geht viel besser als im Bundestag.
Ja? Wieso?
60% der Gesetze, die durch den Bundestag laufen, sind die EU-Umsetzungsgesetzgebung. Die haben gar keinen Spielraum mehr. Wir haben ein komplettes Missverständnis in Deutschland davon, wo eigentlich die wichtigen Entscheidungen getroffen werden.
Willkommen zu einer neuen Folge Nah, Neugierig und Negroni. Bevor wir reinstarten, ein Hinweis in eigener Sache. Uns hören hier jeden Monat viele, viele tausend Menschen zu und das freut uns sehr. Noch mehr freuen wir uns, wenn möglichst viele von euch auch ein Like dalassen und zwar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ein Abo natürlich sowieso. Das hilft uns nämlich am allermeisten. Wenn ihr uns zuschaut, dann seht ihr, dass wir wieder in der X-Bar in Berlin im Prenzlauer Berg sind. Das hat den Grund, dass unser heutiger Gast hierher kommt und das ist Damian Böselager. Damian ist Gründer der Partei Volt. Das ist ja die paneuropäische Partei, die in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat. 2017 gegründet, schon seit 2019 sitzt Damian im Europaparlament. 2024 ist er auch wiedergewählt worden. Und mit ihm sprechen wir natürlich darüber, wie man eine Partei gründet. Vor allem aber, wie Politik eigentlich wirklich und ganz konkret funktioniert. Und dabei wird Damian uns auch erklären, warum unser aller Leben eigentlich viel stärker aus Brüssel beeinflusst wird als aus Berlin, obwohl das in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich genau andersrum ist. Er wird sich auch dazu äußern, warum er sich von der 5%-Hürde auch als kleine Partei nicht abhalten lässt, erfolgreich zu werden. Er wird erklären, warum die Präsenz von Martin Sonneborn, Stichwort die Partei, im Europaparlament eigentlich reine Steuerverschwendung ist und warum er mal den Wahl-O-Mat verklagt hat. Jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge. Damian, willkommen an der Bar. Ich freue mich sehr, dass wir zwei heute die Chance haben zu sprechen und ich sage erstmal willkommen und cheers.
Prost.
Prost. Du hast dich für den Virgin Mojito entschieden, ne?
Ja. Ich glaube, wenn es ein bisschen später wäre am Tag, dann würde ich vielleicht auch was anderes denken.
Ja.
Aber also, jetzt kommen noch Meetings.
Ja, das glaube ich. Also man muss unseren Zuschauenden dazu sagen, wir drehen jetzt hier ausnahmsweise mal tagsüber, normalerweise ja eigentlich abends. Das hat Auswirkungen auf die Getränkeauswahl. Damian, zum Start ins Gespräch. Was können andere von dir lernen?
Ich glaube, was ich gelernt habe über diese Reise, die ich jetzt so die letzten 10 Jahre gemacht habe, ist, dass man ganz viel Agency hat. Also man kann ganz viel verändern, wenn man dran glaubt.
Was heißt, wie interpretierst du Agency?
Also, keine Ahnung, ich hatte mit zwei anderen die idiotische Idee, eine europäische Partei zu gründen. Ja. Und jetzt existiert sie irgendwo mit 30.000 Mitgliedern. Und das habe ich vorher nicht verstanden, dass man sagen kann, hey, ich mache irgendwas. Und dann hat das eine Auswirkung.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wer bei euch das angefangen hatte, sozusagen die Arbeit. Aber also die Entscheidungen, die man hat, haben Auswirkungen, die man trifft, haben Auswirkungen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich zwar wusste, aber wirklich erst verstanden habe an der eigenen Erfahrung. Und vielleicht kann man sowas dann irgendwie mitgeben, zu sagen, so, hey, wir können alles verändern, was um uns herum existiert. Es sind alles menschengemachte Konstrukte. Es hängt an uns, ob wir es tun oder nicht. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich so als Zuschauer zu sehen in der Welt, weil wir alle Partizipanten, alle Mitarbeitende sind.
Ja.
Also wir können alle was verändern, wir haben alle Macht. Und wenn man sich organisiert mit anderen Menschen, dann kann man sogar ganz viel verändern.
Ja, ist ein schöner Gedanke. Und wir kommen gleich auch noch auf die Volt-Erfolgsgeschichte, würde ich mal sagen. Bevor wir da einsteigen, noch mal ganz kurz zu dir. Magst du mal kurz ein bisschen berichten, wo kommst du her, vielleicht bis zu dem Punkt, wo ihr euch dann entschieden habt, die Partei zu gründen?
Also ich bin der Jüngste von 4. Das ist ein sehr guter Zustand, weil dann sind sozusagen die ganzen elterlichen Regeln schon abgeräumt worden und man hat große Freiheiten für sich und man weiß auch, wie man sich da so bewegen muss und so. Das ist sehr hilfreich. Dann habe ich irgendwann mal Philosophie und VWL studiert. Das ist total spaßig, aber bereitet einen auf irgendwie alles und nichts vor. Also bin ich dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, war dann bei McKinsey für so 3 Jahre oder so. Dann habe ich vor allem so öffentliche soziale Sektorprojekte gemacht, SOS Kinderdörfer, internationale Strategie und so ein Zeug. Und dann bin ich nach New York gegangen für einen Master in öffentlicher Verwaltung, MPA, Master of Public Administration, und habe da angefangen, sozusagen diesen Master zu machen, und dann bin ich irgendwie in diese Voltgeschichte reingerutscht.
Okay, da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, was willst du noch wissen?
Was ich noch wissen will, ist tatsächlich, ich würde jetzt sagen, man kann doch, glaube ich, behaupten, du kommst schon aus privilegierten Verhältnissen. Meine Frage wäre, glaubst du, das, was du geschafft hast, wäre jeder und jedem möglich gewesen, oder war das eine wichtige Voraussetzung?
Ich glaube, es war eine wichtige Voraussetzung. Okay. Also wenn ich mal hart mir überlege, in welchem Kontext habe ich Volt gegründet, dann war das mit einem sicheren Job in der Hinterhand, mit der Zeit, die ich hatte durch einen Master in den USA, mit einer Perspektive, die mir wahrscheinlich auch nur möglich war, weil ich irgendwie Philosophie und VWL studieren konnte und in den USA saß und auf Europa zurückgeschaut habe. Also ich würde sagen 99% Privilege, 1% Own Initiative.
Ja. Gab es den Moment in deinem Leben, wo dir klar wurde, ich möchte mich politisch engagieren?
Ja.
Wann war der?
Der kam mit der Gründung der Partei. Also ehrlich gesagt, ich hatte nie irgendwas für Parteien übrig. Also ich hatte nie drüber nachgedacht, aktiv irgendwas in der Partei zu machen oder in der Politik zu machen. Aber der Moment kam als, ich würde sagen, vielleicht 2 Momente. Der erste Schock war, glaube ich, als das Brexit-Referendum durchgelaufen ist. Ja. Und klar war, dass die UK, das Großbritannien, Europa verlässt, weil es ist so ein Zerfallprozess, und ich dachte eigentlich, es ist alles ein Zusammenwachsprozess in der Gesellschaft und in der Welt, also dass sozusagen die Welt besser wird. Ich glaube, es war irgendwie so die letzten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so das Grundgefühl ist so, okay, es war jetzt richtig dunkel in der Vergangenheit, wir entwickeln uns jetzt weiter als Menschheit. Und da ist es irgendwie so das Gefühl gewesen, nee, es fällt eher auseinander. Und dann der zweite Moment war, als ich bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum saß in Amerika, und als sie sozusagen in der Wahlnacht dann langsam da verloren hat. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich dachte so, okay, krass. Also da waren so 30.000 Leute um uns herum, die alle erst Hillary Clinton gefeiert haben und sich dann irgendwann hingesetzt haben und angefangen haben zu weinen. Und das war so ein relativ krasser Schockmoment.
Wie kam es, dass du da dabei warst?
Ich habe so einen Freund gehabt in der Uni, der für Hillary Clinton und das Team da ein bisschen gecodet hat, so ein statistisches Programm mitgebaut hat, und der hat mich da reingeschmuggelt.
Okay. Ja, verstehe. Du hast gerade schon Brexit und so weiter angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr Volt gegründet, exakt an dem Tag, als die Briten damals ihr Austrittsgesuch an die EU gestellt haben. Das war der, ich muss eben nachlesen, 29. März 2017. Ne? Und wahrscheinlich ja auch kein Zufall. Ich habe auch gelesen, beim Mittagessen irgendwie die Entscheidung gefällt. Was ist die Geschichte hinter dieser Parteigründung?
Genau, also du musst dir vorstellen, wir sitzen da mit einem Italiener und einer Französin und mir, es gibt wie so einen Bar-Joke, ne?
Also, ja, sitzen ein Italiener, ja.
In der Mitte von 30.000 weinenden Menschen auf dem Boden bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum. Ja. So, das ist, wenn du so willst, der Moment, wo man irgendwie so denkt, oh, ein richtig weirder Typ ist der mächtigste Mann der Welt geworden, der amerikanische Präsident 2016. Und da sind wir irgendwie dann so rausgelaufen und gesagt, okay, krass, was ist hier eigentlich los in der Welt? Und dann haben wir halt eben rumgeschaut und gesagt, okay, Brexit-Referendum gerade passiert. Wenn Marine Le Pen ist im ersten Wahlkampf gegen Macron, die AfD wird immer stärker in Deutschland, in Italien gibt Cinque Stelle, Lega Norte, überall werden so rechtspopulistische, teilweise auch linkspopulistische Kräfte immer stärker. Was hat das mit uns zu tun? Und dann haben wir angefangen zu diskutieren, und der Italiener meinte irgendwann so, Andrea meinte irgendwann so, das ist ein Typ, auch wenn er Andrea heißt, er meinte irgendwann so, okay, ich gründe jetzt eine italienische Partei, weil da ist gerade Renzi zurückgetreten, der Premier in Italien. Und dann habe ich gesagt, cool, mach du mal dein Ding und so. Und dann sind wir irgendwann dazu gekommen zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir eine europäische Partei gründen, also die genau sozusagen das Gegenmodell zu den rechtspopulistisch-nationalistischen Parteien darstellt. Aus der Idee heraus zu sagen, so, okay, wenn die ganze Welt sich irgendwie in diese komische nationalistische Richtung entwickelt, wäre es auch geil, wenn wir einfach den Gegenpol stärken mit einer faktenbasierten europäischen Partei. Ja. Und dann haben wir so angefangen drüber nachzudenken und so ein bisschen so umgewurschtelt und dann irgendwie so ein Manifesto geschrieben und eine WordPress-hässliche Seite hochgezogen und dann auf Facebook angefangen rumzuposten, weil 2016 Facebook-Zeit. Ja, ja, ja. gab es noch nicht wirklich Instagram und so. Naja, egal. Und dann war dieses Datum, was du genannt hast, der 29. März, war so Go Live.
Okay, und wie läuft das ab? Also wie gründet man eine Partei? Muss man das irgendwo anmelden? Wie macht man das?
Übrigens ziemlich geil, danke sehr.
Also, der Drink schmeckt herrlich. Ja.
Wie gründet man eine Partei? Ja. Ja, es ist interessant, weil es ist ja nicht unsere Frage gewesen. Die Frage ist, wie gründen wir eine europäische Partei oder wie, um es genauer zu sagen, wie gründen wir 27 nationale Parteien?
Okay.
Weil wir nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern eben in allen europäischen Ländern. Und wie kriegen wir das hin innerhalb von 2 Jahren bis zur Europawahl 2019? Also wir sind ja 2017. Wir wussten, unser Ziel ist es, aus möglichst vielen Ländern für die Europawahl anzutreten. Mhm. Mindestens 7, weil wenn wir aus 7 Ländern 25 Abgeordnete ins Europaparlament schicken, haben wir unsere eigene Fraktion und dann werden wir sozusagen geile europäische Parteien. Mhm. Das war also das Ziel. Wir haben als erste Partei tatsächlich die Deutsche gegründet. Das deutsche Parteienrecht sagt, dass du so, ja, keine Ahnung, 50, 60 Leute haben musst, dann musst du so eine Gründungsveranstaltung machen und so. Aber um da überhaupt hinzukommen, haben wir halt einfach angefangen zu posten auf Facebook erstmal, als wir noch zu dritt waren. Dann haben wir gesagt, hey, wer hat Bock, wir gründen eine europäische Partei und so. Und dann sind Leute dazugekommen und dann haben wir die in so verschiedene Teams eingeteilt, Kommunikation, Policy, also für die ganzen Politikbereiche, sozusagen das Programm zu schreiben und so weiter. Und dann ist es immer weiter gewachsen.
Ja, okay. Und dann hattet ihr so dieses so gute 2 Jahre Zeitfenster, oder? Von März 2017 bis zur Europawahl 2019. Was waren da so Meilensteine oder vielleicht auch Rückschläge?
Ja, Meilensteine waren, glaube ich, die Gründung der verschiedenen nationalen Parteien. Und wir hatten so geile Generalversammlungen, haben wir es genannt, also GAs, General Assemblies, wo alle aus Europa zusammengekommen sind. Das machen wir auch jetzt noch jedes Jahr. Das macht halt mega Bock, weil du dann sitzt du da mit den Portugiesen und den Bulgaren irgendwie am Tisch und laberst darüber, wie du europäische Partei baust oder die europäische Politik veränderst. Und das ist, zeigt dann irgendwie so diesen europäischen Charakter der Partei. Das sind so die Highlights. Ah ja, dann haben wir den Wahl-O-Mat verklagt.
Das war ehrlich? Warum?
Ja, weil der Wahl-O-Mat hatte damals die Geschichte, dass der vorausgewählt die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, hatte. So, das heißt, du hast in der Europawahl gesagt, hier sind meine Präferenzen und dann hat es dir eine Antwort gegeben und gesagt, hey, zu dir passt am besten die CDU oder die FDP. Mhm. Auch wenn mathematisch sozusagen, also wenn man sich die Parameter anschaut, Volt am besten zu dir gepasst hätte. Ja. Weil es eben so eine kleine Vorauswahl gibt, 8 Parteien so. Und dann haben wir den Wahl-O-Mat, das gehört übrigens eigentlich dem Bundesinnenministerium, also es sollte politisch neutral sein, oder Bundeszentrale für politische Bildung, und das gehört wieder unter das Innenministerium, haben wir halt geschrieben, hey, das ist kein fairer Wettbewerb, ihr macht hier bei dem größten Tool, was den Leuten sagt, was sie wählen sollen, macht ihr eine Beeinflussung, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist mathematisch nicht anders oder vom Coding nicht anders möglich. Dann haben wir uns den Code aufgerufen und ich kann ein bisschen coden, das ist halt Bullshit. Mhm. Ja, du siehst halt, die haben halt einfach das manuell restrikt, also sozusagen reingeschrieben, dass es halt diese Parteien oben sein müssen. Und dann haben wir die verklagt und haben gewonnen vom Verwaltungsgericht Köln.
Okay.
Und das hat uns sehr viel Presse gebracht, weil dann war so, hey, wer verklagt den Wahl-O-Mat? Und, so. und seitdem, dann haben wir eine Einigung getroffen, dass sie das für diese Wahl noch durchlaufen lassen dürften. Aber seitdem, seit 2019, kannst du alle Parteien einfach auswählen.
Ja, echt? Das wusste ich auch nicht, dass das auf euch zurückzuführen ist.
Doch, wir haben die Welt verändert, schon damals.
Das ist gut. Das
Na,
ist gut.
Also du hast auch Rückschläge gefragt.
Ja, genau.
Rückschläge. Ich glaube, der erste Rückschlag war, dass sich in der ersten Woche 100 Leute angemeldet haben, um uns mit uns zu machen. Und dann nach 2 Wochen nur noch 10 davon übrig waren.
Okay.
Und das war für mich irgendwie, also erstmal muss ich da lernen, dass so von 10 Leuten, die du so ansprichst oder die vielleicht irgendwo auftauchen, dass halt nur eine Person wirklich Bock hat, mitzubauen. Mhm. Das ist ein komplett normaler Ratio für Volunteerarbeit. Aber das war für mich so, ich dachte irgendwie, ich habe 90 Leute irgendwie verprellt, wie habe ich das denn geschafft? Ja. Das war so, also was einfach, was man lernen musste. Dann das Wahlprogramm zu schreiben, das europäische, hat sicher 2 Jahre gedauert. Also es war schon ganz schön lange, aber das will ich nicht als Rückschlag bezeichnen. Nö, eigentlich Alles gut.
Okay, alles gut. Und dann 2019, Europawahl, bist du ja dann aus Deutschland quasi ins Europaparlament eingezogen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du in der Wahlperiode aber der einzige Abgeordnete von Volt gewesen im Europaparlament, oder? Ab 2019. Das heißt, Deutschland war der einzige Landesverband, der das geschafft hat.
Das ist korrekt, ja. Okay. Also von unseren Target 25 Abgeordnete aus 7 Ländern, ja, das haben wir leider nicht ganz erreicht, sondern nur einen aus einem Land erreicht.
Ja.
Genau, dann habe ich 5 Jahre mit meinem Team, es sind so 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so darum gewurschtelt im Europaparlament.
Ja. Kommen wir gleich noch drauf. Jetzt inzwischen seid ihr ein paar mehr, ne? Seit 2024 5?
Wir sind 5. 3 aus den, also 3 aus Deutschland und 2 aus den Niederlanden.
Okay.
Das ist auch geil, weil es sozusagen das erste Mal diese Idee, diese Vision von der Europäischen Partei wirklich echt macht. Ja? Ja. Wir sind sozusagen mit dem gleichen Wahlprogramm, gleichem Namen und so weiter aus 2 Ländern ins Europaparlament eingezogen und arbeiten jetzt 100%ig als eine Partei im Europaparlament.
Okay.
Und das ist halt super geil.
Ja. Und du hast auch schon gesagt, 30.000 Mitglieder habt ihr. Das heißt, die Partei
ist jetzt 35
sogar. Ja. Also ihr seid ordentlich gewachsen. Wie verändert dieses Wachstum denn so eine Partei, die irgendwie mal in so einem ganz engen Kreis ja gegründet worden ist?
Also wichtig zu verstehen ist, dass man eben gesellschaftliche Veränderungen nur erreicht, wenn man sehr viele Leute organisiert und begeistert. Mhm. Und Bewegungen oder Parteien sind deswegen interessant, weil sobald du nicht mehr alleine bist, ist nicht mehr alles deine Meinung, sondern es sind halt die Meinung von 2 Leuten, von 3 Leuten, von 4 oder eben von 35.000. Und dementsprechend verändert das alles. Unser Ziel ist einfach relativ klar, eigentlich von Anfang an. Das ist, glaube ich, das Gute. Wir haben einen guten Leitstern. Wir wollen eine europäische parlamentarische Demokratie, einfach eine europäische Regierung, die durch ein Parlament gewählt ist. Ein Parlament, das wir selber als Bürgerinnen und Bürger wählen können. Und dafür sind die meisten Leute irgendwie dabei. Und halt für irgendwie so eine faktenbasierte Politik, pragmatische Politik. Das hilft uns, glaube ich, diesen Leitstern am Anfang gesetzt zu haben.
Ja. Ich würde gerne mal unseren Zuschauern und Zuhörenden so ein paar Volt-Positionen näher bringen. Einfach mal, um zu verstehen, wofür ihr steht. Ich habe ein paar Positionen, zu denen ich konkret gerne mal deine Meinung hätte, aber vielleicht vorweg. Was würdest du denn sagen, was sind eure, sagen wir mal, Top 3 Anliegen, die ihr durchkriegen wollt?
Das erste ist, also sagen wir mal auf europäischer Ebene, EU-Reform, Institutionenreform. Wir glauben, dass es einen Unterschied macht, wie du entscheidest. Also ganz viele der großen Themen unserer Zeit, egal ob es Klimawandel, Verteidigung, Handelsabkommen, egal was es ist, werden nur erfolgreich sein, wenn wir, oder Klimawandel bekämpfen, wenn wir in Europa besser entscheiden. Nicht mit 27 Regierungschefs oder CEOs, die da so gegeneinander irgendwie was aushandeln, sondern mit einer gewählten Regierung. Und das ist unser Kernanliegen. Also wir wollen die Institutionen verbessern, weil das Wie darüber entscheidet, wie gut die Qualität des Was ist. Ja? Also deswegen einfach nochmal, ganz stinknormale europäische Parteien sollte man bei einer Europawahl wählen können, die dann in eine Koalitionsregierung die Regierung stellen.
Ja.
Die zweite Kammer sollte, also sozusagen die nationalen Regierungen, die da irgendwie in so einer Art Senat oder was weiß ich zusammengefasst werden könnten.
Das ist ja dann, wie es jetzt in Deutschland ist, oder? Mit Bundestag, Bundesrat.
Genau, so ist es, ja.
So würdet ihr es gern auch in Europa haben?
Genau. Okay. Also ist es auf regionaler Ebene, auch auf lokaler Ebene oft. Und genauso wollen wir es auch in Europa haben.
Okay.
Weil immer, also es ist ein kurzer Exkurs, aber die Leute sind ja jetzt oft auf Brüssel sauer.
Ja.
Ja. Und
hab ich auch noch Fragen zu.
Auf die EU. Aber eigentlich sollten sie auf die von der Leyen-Regierung sauer sein.
Okay. Ja,
also wir haben das Problem, dass wir die Gesamtinstitution immer blamen, weil wir das Gefühl haben, wir können eh nicht verändern, was da passiert.
Ja.
Das ist ganz, ganz gefährlich für Demokratie.
Ja.
Wir sollten eigentlich das Gefühl haben, hey, ich wähle eine konservative Partei, die stellt die Regierung, dann macht die irgendwie härtere Sanktionen gegen Russland, mehr Geld für Familien und weniger Immigration. Und dann nerven die mich irgendwann, diese von der Leyen-Leute, und dann wähle ich die ab und wähle eine sozialdemokratische oder was weiß ich, eine linke Regierung, die dann sagt, hier bessere Sozialstandards, schlechtere Sanktionen gegen Russland, keine Ahnung. Aber dass du halt so, du musst die Wahl haben und du musst das Gefühl haben, dass deine Stimme die Wirklichkeit verändert. Das ist das, was wir dringend brauchen auf europäischer Ebene, damit die Leute nicht sich gegen Europa entscheiden, sondern gegen die derzeitige europäische Regierung und deswegen eine andere wählen. Das ist das, was im Kern wir eigentlich wollen. Dann das zweite ist innovationsfreundliche, klimaneutrale Wirtschaft. Da ist ein Ja, also für uns sind Innovationen wichtig. Wir haben ganz klare liberale Gedanken. Wir wollen gerade jungen und kleinen Unternehmen helfen, weil wir glauben, dass die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft sich verändern muss massiv mit den steigenden Energiepreisen, mit Schwierigkeiten mit dem US-Absatzmarkt und Zulieferern aus China, die immer mehr zu Wettbewerbern werden und so. Das sind alles so. Und gleichzeitig wollen wir nicht, dass der Planet brennt, sondern müssen halt anerkennen, dass wir planetarische Grenzen haben. So, das ist so diese, also ein bisschen, wenn du so willst, in Deutschland so ein Mix zwischen grün und liberal. Ja. Ja. So, und das ist wirtschaftspolitische. Und dann haben wir soziale Gerechtigkeit, das ist so progressive Gesellschaftspolitik. Ja? Also jeder sollte jeden lieben dürfen, keine Ahnung. Niemand sollte runterfallen in diesem System. Also wir haben so ein, das ist so, glaube ich, so dieses Triumvirat. Okay. Sorry, das war jetzt ein bisschen lange Antwort. Ja, aber nee, EU-Reform gut. Oder Institutionenreform, innovationsfreundliche, klimaneutrale Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit sind so die drei Themen.
Okay. Vielleicht nochmal so kurzes Blitzlicht zu zwei, drei konkreten Themen, wo mich einfach die Volt-Position interessieren würde. Wie steht ihr denn zur EU-Flüchtlingspolitik?
Hui, also ich habe die EU-Flüchtlingspolitik mitverhandelt aus dem Innenausschuss oder um noch mehr präzise zu sein, die Krisenregulierung, das war eines der höchst umkämpften Gesetze bei dem neuen EU-Asylpakt. Da geht es darum, was machen wir, wenn wir ganz viele Leute auf einmal haben, die hierher kommen wollen. Man denke an Afghanistan, Syrien, Ukraine. Und genau, deswegen bin ich da ziemlich im Detail drin. In Europa wünsche ich mir, dass wir keine Grenzen zwischen den europäischen Ländern haben. Und wenn du das nicht möchtest, dann wirst du auch in irgendeiner Weise Menschen haben, die sich innerhalb dieser Europäischen Union bewegen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir erstmal ein europäisches Asylsystem. Okay. Was Deutschland gerade macht, ist ein absoluter Horror. Wieder Grenzkontrollen permanente Grenzkontrollen an unseren Außengrenzen in Deutschland innerhalb Europas zu machen, vielleicht das Schlimmste, was du dem europäischen Projekt antun kannst. Okay. Ja? Und ich habe auch mich bei der Kommission offiziell beschwert, bei dem zuständigen Kommissar Brunner, habe dir einen Brief geschrieben und gesagt, hey, das kannst du nicht zulassen, du musst dich verklagen nach Schengen. Ja? Also du musst dir Deutschland eigentlich und vor allem dieses Innenministerium verklagen, weil sie gerade die Europäische Union in ihrem Kern angreifen. So.
Aber macht er nicht?
Ja, er hat jetzt irgendwie so einen kryptischen Brief zurückgeschrieben. Okay. Ich wollte sagen, toxischen Brief, das stimmt aber nicht. Einen kryptischen Brief. Keine Ahnung. Aber also du willst keine Binnengrenzen haben in Europa, das heißt, du musst Asyl europäisch denken. Deswegen fände ich es erstmal sinnvoll, wenn wir ein echtes europäisches Asylverfahren hätten. Und das geht, wenn du die Leute, wenn sie ankommen, eben verteilst auf die Europäische Union und die Asylverfahren dezentral organisierst. Warum? Weil ich glaube, die erste Grundfrage, die sich viele auch nicht trauen zu fragen, außer sind halt irgendwie ultrarechts, ist so, bist du für das Recht, Asyl zu suchen oder nicht? Es geht ja nicht um das Recht, Asyl zu bekommen, sondern es geht um das Recht, Asyl zu suchen. Okay. Und wenn du da sagst nein, dann bist du halt so, okay, dann musst du dich halt in die Grenze stellen und irgendwie, keine Ahnung, versuchen, da alles dicht zu machen. Das halte ich für nicht gut. Ich finde das Asylrecht einen großartigen Erfolg der Vergangenheit. Das heißt, du musst irgendwie anerkennen, dass wenn Leute über die Grenze kommen, dass du ihnen jetzt erstmal die Chance geben musst, durch dieses Verfahren zu gehen. Und am Ende des Verfahrens steht ein Ja oder ein Nein. Ja, du kriegst Asyl, nein, du kriegst kein Asyl. Ja. Jetzt ist die Frage, wo machst du das?
Genau.
Was der neue europäische Pakt sagt, ist, wir machen es einfach in Lagern an den Außengrenzen.
Ja.
Und das halte ich für das Dümmste, was du machen kannst. Lagerhaltung ist für Menschen grundsätzlich schlecht. Ein Begriff Encampment, das ist ein traumatisierender Zustand, sich in einem Lager aufzuhalten. Das heißt, jeder, der reinkommt, durch das Asylverfahren läuft, der ist eh schon oft oder die vor allen Dingen oft schon traumatisiert. Traumatisieren wir in der Lagerhaltung an den Außengrenzen. Ja. Das halte ich für dämlich. Also bleibt dir eigentlich nur die dezentrale Verteilung in die unterschiedlichen Länder, dass die Leute halt schon anfangen, Sprachen zu lernen und so weiter vor Ort und lokal in irgendeiner Kommune sind, die damit auch umgehen kann, sodass, wenn sie ein Ja kriegen, dass sie dann auch möglichst schnell einen Integrationserfolg haben, dort, wo sie eben durch das Verfahren gelaufen sind. Und wenn sie ein Nein kriegen, und da bin ich vielleicht auch anders als irgendwie viele Linke mit offenen Grenzen, finde ich, muss die Lebensrealität eine andere sein. Deswegen wären wir für schnellere Verfahren, aber natürlich auch Rückführungen, wenn du kein Recht auf Asyl hast. Und dann aber einen massiven Ausbau von Arbeitsmigrationskanälen, damit viele Leute, die jetzt sozusagen Asyl nutzen, aber eigentlich auch einfach beitragen könnten zum Arbeitsmarkt und einfach einen Flieger nehmen könnten, wenn sie ein Visum bekommen hätten, dass das sich irgendwie auch weiterentwickelt. Sorry, okay. Ist eine komplexe Frage. Du fragst,
ja, ist aber auch eine komplexe Frage. Ne? Ja. Also das heißt aber zusammengefasst, jetzt würdest du sagen, statt das an den Außengrenzen in Lagern zu machen, die Leute quasi sofort, sobald sie europäischen Boden betreffen, nach einem gewissen Schlüssel verteilen, in die Länder bringen oder sogar in die Kommunen und dann dort zügige Verfahren anstreben.
Du hast es perfekt zusammengefasst.
Okay, gut, verstanden.
Und die Realität, um es nur einmal zu sagen, ist, es gibt überhaupt keine Solidarität zwischen den europäischen Ländern.
Ja.
Die Länder an der europäischen Grenze werden sozusagen alleine gelassen mit den Verfahren und die Leute werden eingesperrt in Lager.
Ja, das ist wahrscheinlich der Worst Case.
Korrekt. Okay.
Wie steht Volt zum Thema Wählen ab 16?
Das ist eine großartige Idee.
Ja?
Die Frage ist ja, das darf ich gar nicht sagen, da kriege ich immer wahnsinnig Ärger, aber ab wann darf man nicht mehr wählen? Ja, also, oder um es mal anders.
Wann sollte man nicht mehr wählen?
Nein, ist natürlich nur eine Provokation, ja. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass der Teil der Gesellschaft, der am nächsten am Grab steht, am ehesten über die Zukunft entscheidet.
Ja, weil es die meisten Menschen sind.
Weil es die meisten Menschen sind. So, also, du kannst jetzt irgendwie ein Discounted Voting nehmen. Je mehr Lebenszeit du vor dir hast, desto mehr zählt deine Stimme oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Warum mache ich die Provokation? Weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich oft in die Vergangenheit zurückgewünscht wird. Gerade wenn es uns schlechter geht, kommen diese Vergangenheitspropheten, das sind ja meistens so rechtspopulistische Parteien, die sagen, oh, früher war es schöner und die Menschen wollten mehr arbeiten. Und das ist ja so AfD-Gelaber. So.
Ja.
Das ist nicht gut. Deswegen glaube ich, dass wir jüngere Leute auf jeden Fall wählen lassen sollten. Hilft auch, da gibt es tatsächlich auch, um es mal ernster zu machen, super gute Studien von Malta und Österreich. Das ist, das ist zwei tolle Effekte hat. Erstens, Jugendliche interessieren sich mehr für Politik. Ganz, ganz positive Auswirkungen, hat man auch exakt bei der Europawahl gemerkt.
Woran?
Ich war in 1000 Schulen am Start. Okay. Ja. Und das ist der zweite Effekt.
Ja.
Politiker interessieren sich mehr für Jugend.
Okay.
Also du hast sozusagen einen Doppeleffekt, der extrem positiv ist. Also klar, wählen ab 16 ist eine ganz großartige Idee und ich bin nicht dafür, alten Leuten das Wahlrecht wegzunehmen, ich wollte es nur mal sagen, aber ich glaube, das Problem ist klar.
Ja, ich verstehe das Problem. Ja, absolut. Okay. Du hast vorher schon den Wahl-O-Mat mal angesprochen in dem Kontext mit eurer Klage. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt mal die Bundestagswahl jetzt nehmen dieses Jahr, also 2025, dann war es zumindest bei mir und so auch in meinem Umfeld bei ganz vielen so, Volt war ziemlich weit oben im Wahl-O-Mat, vielleicht auch ganz oben, aber man hat sich immer gefragt, soll ich meine Stimme Volt geben? Ist sie dann nicht eigentlich verschwendet, weil ja ehrlicherweise absehbar war, dass ihr die 5% nicht erreichen werdet? Wie kommt man sozusagen aus dieser Nische raus und wie würdest du jemanden überzeugen, der sagt, oh, ich möchte lieber mit meiner Stimme eine Partei stärken, die wirklich auch im Bundestag landet?
Ich würde einen Unterschied machen zwischen taktischem und strategischem Wählen.
Okay,
ja, also, erklär mal. Taktisches Wählen heißt, ich möchte jetzt irgendwie die CDU stärken, damit sie besser regieren kann. Oder ich möchte die SPD stärken, damit sie in der Koalition mit der CDU irgendwie besser regieren kann. Oder ich will die Grünen stärken oder was weiß ich. Ja? Aber ehrlicherweise war klar, dass die CDU gewinnt. Irgendwie so, also da war jetzt, also und welchen Koalitionspartner, ob man jetzt die Grünen oder die SPD stärken möchte, also klar, kann man machen. Aber ich würde sagen, dass die AfD stark sein würde und dass man irgendwie so, dass die CDU aber stärker sein würde, so, das war alles irgendwie relativ klar. Aber ich verstehe dieses taktische Wählen. Ich glaube, es ist sinnvoll.
Ja.
Strategisches Wählen heißt, lass uns mal ein bisschen rauszoomen und schauen, wie sich die Welt entwickelt. Und überall in Europa steigen rechtspopulistische Kräfte an oder sind schon an der Macht. Ja, also gehen wir mal nach Italien. Ist ein bisschen abgeschwächt, aber die ist immer noch ziemlich rechtspopulistisch, Meloni. So. Schweden regieren die Schwedendemokraten mit. In Finnland ist die zweitgrößte Partei, die True Finns, also die Rechtspopulisten da. In Polen wissen wir, wie die Situation ist. Also, und dann hast du ein paar Länder, die sind schon gekippt, komplett, wie Ungarn, Slowakei leider auch im zu großen Teil. So, ja. Also das ist irgendwie so die Situation. Und ich glaube, wir werden es jetzt sehen, wie in 4 Jahren die Wahlen sein werden. Aber es sieht nicht so aus, als würde sich wahnsinnig in Deutschland verbessern, die Situation. Und deswegen finde ich eigentlich die Idee zu sagen, lass uns mal neue Sachen versuchen und nicht nur sozusagen, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber die Gegenwartsbewahrer, so wie ich die derzeitigen Parteien wahrnehme, stärken und vielleicht einen mehr als den anderen. Oder diese Vergangenheitspropheten, wie ich sie vorhin genannt habe, AfD und Co., die sagen, bloß alles wieder weiß und wie in den 70ern oder so, dann ist alles toll. lass uns was anderes daneben stärken, was eine neue Zukunftsvision ist, nämlich eine Europäische Union, die irgendwie. Kurze Antwort. Ja. Ich glaube, jeder, der wählen geht, ist schon mal ein Geschenk und vor allem, wenn er nicht rechtspopulistisch wählt. Ja. Ich glaube, wir hätten bei der Bundestagswahl einen stärkeren Wahlkampf fahren müssen, sowohl was ein breites Kandidierendenfeld angeht, als auch irgendwie so ein paar organisationelle Entscheidungen und so. Aber ich glaube, dass das Potenzial für Volt, eben weil du, wie du gesagt hast, riesig ist.
Unbestritten.
So, ja. Und die Frage ist, wie kriegen wir das Potenzial erreicht? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in 4 Jahren, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht, glücklicherweise gemeinsam mit der Europawahl, dass wir dann einfach signalisieren, dass es eine ernstzunehmende Partei ist, die auch eine massive Chance hat, da reinzukommen.
Okay.
Und ich glaube, dass wir es ohne Probleme schaffen können, weil die Leute so unzufrieden sind mit ihren derzeitigen Parteien.
Ja.
Und wenn du mithilfst und ihr alle eintretet und vor allem ihr als Zuhörerin und Zuhörer sagt, wir haben Bock, dass sich Politik verändert, dann kommt einfach dazu und versucht es. Ich meine, das ist ja das Geilste daran, einfach zu sagen so, wir können halt entweder die ganze Zeit, das ist der Punkt, den ich versucht habe am Anfang zu machen, wir können entweder zuschauen, wie sich Politik verändert, oder wir versuchen es halt selber zu verändern. Und von meinem ganzen Gelaber ist das, glaube ich, auch so the main message. Macht einfach mit, auch egal, auch in anderen Parteien, die nicht rechtspopulistisch oder linkspopulistisch sind, aber lass halt einfach versuchen.
Okay. Was sagst du, wenn ich sage, Volt sind die besseren Grünen?
Ich glaube, wir haben wirklich gar nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Ich glaube, die Geschichte der Grünen ist ja eigentlich eine Anti-Geschichte. Der CEO ist eigentlich böse und die Welt geht unter und wir müssen das aufhalten. So. Und das ist auch eine super wichtige Stimmung. Ich hoffe, dass die Grünen viel und stark im Bundestag vertreten sein werden. So, ja. Aber wir sind eine von Anfang an europäische Partei und unser Hauptziel ist es, die Verbesserung der Europäischen Union zu erreichen, weil wir glauben, dass du keins der Ziele der anderen Parteien, egal ob es Klimawandel bekämpfen ist oder so, erreichen kannst, wenn du wenn die Europäische Union auseinanderfällt oder wenn du sie nicht verbesserst.
Ja.
So. Wir haben sozusagen unser Kernziel und unsere Identität als nicht deutsche Partei, sondern als europäische Partei von Anfang an ist total anders. Also wir haben eigentlich kaum was mit denen zu tun in der Hinsicht und ich glaube, was den Grünen schwerfällt, was sie manchmal schaffen, aber ist eben so dieses positive Zukunftsbild. Ja, also wir waren nicht vom Weltuntergang, also wir waren auch vom Weltuntergang, klar, aber es ist nicht unsere Stimmung. Unsere Stimmung ist zu sagen so, hey, wenn du und ich, wenn wir uns alle gemeinsam hinsetzen, dann können wir egal welche Gesellschaft bauen, weil wir einfach Bock drauf haben, weil es besser werden kann. So dieser Zukunftsoptimismus ist bei uns viel stärker als die Untergangsstimmung, würde ich sagen.
Ja, okay. Jetzt hast du ganz oft schon das Thema Europa gehabt und es ist ein Kernthema von Volt, logischerweise als europäische Partei. Lass uns mal jetzt auf das EU-Parlament schauen, dessen Mitglied du ja seit 2019 bist und auch bis heute bist.
6 Jahre.
6 Jahre
wow.
Und schon einmal wiedergewählt, ist ja auch ein Achievement. Was ist die Aufgabe des EU-Parlaments? Warum ist das wichtig?
Also das ist ganz einfach. Die Europäische Kommission schlägt Gesetze vor und diese Gesetze laufen dann in die 2 Häuser der Europäischen Union. Das ist einmal das Europäische Parlament und das ist der Europäische Rat, die zuständige Ratsformation. Das heißt, nehmen wir mal, du hast ja Asyl vorhin gefragt, also sagen wir mal, dass die Krisenregulierung, die 1 der 5 Asylgesetze war, wird dann sozusagen von der Kommission vorgeschlagen. Dann geht es im Parlament in den zuständigen Ausschuss, das ist der Innenausschuss. Und im Innenausschuss werden dann jeweils eine Person ernannt, die als Verhandler für die Fraktion auftritt. Und das war ich zum Beispiel für die Fraktion der Grünen, mit denen ich da jetzt gerade sitze.
Ja.
Und dann verhandeln die so die ersten Ideen und dann kommt sozusagen eine Abstimmung im Ausschuss, eine Abstimmung im Plenum, dann hast du die Position des Parlamentes.
Ja.
Und auf der Ratsseite hast du die 27 Innenminister, die verhandeln auch wie mit Track Changes, also mit Änderungen nachverfolgen, halt irgendwie diesen Text. Und dann haben die ihre Position und dann gibt es den finalen Boxkampf und das, was da rauskommt, ist Gesetz. Und das ist, habe ich beschrieben, warum? Weil meine Aufgabe im Europaparlament ist es, Legislator zu sein. Ich bin Gesetzgeber.
Ja.
Alles, was ich mache, ist Gesetze verhandeln.
Ja, ja, ja.
Und das macht mega Box. Es geht viel besser als im Bundestag.
Wieso?
Ja, das ist interessant. Also im Bundestag ist es so, die Regierungskoalition stellt die Regierung und die Ministerien machen Gesetzesvorschläge, die werden dann von der Regierungskoalition durchgewunken. Mhm. Ja? Also sagen, unsere Regierung hat das vorgeschlagen, zack, wird es durchgewunken. Also als sozusagen Regierungsabgeordneter hast du keine besondere Rolle, außer durchzustempeln, was kommt. Als Oppositionsabgeordneter hast du auch keine Rolle, weil du kommst nicht dran an die Gesetze. Die werden sozusagen einfach durchgestimmt. Das heißt, die haben gar nicht so eine kreative Zusammenarbeit. Auf europäischer Ebene ist das ganz anders.
Mhm.
Wir finden eine Mehrheit pro Wort, pro Satz in einem Gesetz. Okay. Natürlich gibt es so größere Mehrheiten, aber dadurch, dass ja viele Parteien aus vielen Ländern da irgendwie subsumiert werden, ist es nicht so leicht zu sagen, wo die Mehrheiten stehen. Und das macht es mega spannend. Deswegen kann ich dir bei jedem Gesetz, was ich verhandelt habe, genau sagen, was von mir kommt. Also ich könnte dir mit Yellow Marker in jedem Gesetz, was fertig ist, das sagen. Und heute zum Beispiel ist für mich ein ganz toller Tag, weil ein Gesetz, was ich mitverhandelt habe, heute ganz wichtige Teile in Kraft getreten sind, ist der Data Act. Da geht es darum, wem gehören die Daten aus mit dem Internet verbundenen Geräten. So die Frage, also eigentumsähnliche Rechte über deine Daten und nicht der Hersteller und so.
Ja.
Aber ich kann dir genau sagen, welche Artikel, welche sozusagen Paragraphen da von mir sind, und das macht mega Bock.
Ja. Also das ist schon sehr unmittelbarer Einfluss dann.
Ein wichtiger Fakt dazu noch.
Ja.
60% der Gesetze, die durch den Bundestag laufen, sind die EU-Umsetzungsgesetzgebung.
Ja.
Ich würde sagen, 99% der Berichterstattung in Deutschland geht über den Bundestag, über Abgeordnete, die sich miteinander fetzen, die alle nichts zu sagen haben, weil die Regierung eigentlich entscheidet sozusagen.
Ja.
Also um es mal hart zu sagen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber auch wenn ich mir anschaue, wie viele SZ-Journalisten sitzen in Berlin versus in Brüssel oder FAZ oder Spiegel oder so. Alles dreht sich um diesen Sumpf des Deutschen Bundestages und diese ganze, und Sumpf ist negativ, ich will gar nicht Sumpf sagen, dreht sich alles um dieses Ökosystem Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat. Und dabei verkennen wir alle, dass eben die Mehrheit der Entscheidungen mittlerweile auf europäischer Ebene getroffen wird.
Und die wird dann nur umgesetzt in nationale Gesetze.
Wird umgesetzt. Ja. Die haben gar keinen Spielraum mehr.
Ja.
Das heißt, wir haben einfach ein Missverständnis davon, worüber wir eigentlich berichten müssen, wo die eigentlichen wichtigen Kämpfe unserer Zeit stattfinden. Und ich kann das auch noch präziser machen. Schauen wir uns mal an, worüber die Ampelregierung so gestolpert ist. Ja? KI-Regulierung, Verbrenner aus, Heizungsgesetz. Alles drei EU-Regulierungen.
Ja.
Also, sozusagen, die tun so hier alle, oh, ist alles so schlimm und so. Es ist alles EU-Regulierung. Wir haben ein komplettes Missverständnis in Deutschland davon, wo eigentlich die wichtigen Entscheidungen getroffen werden.
Okay, ja, das stimmt. Also, Europapolitik findet auch medial relativ wenig statt, da gebe ich dir recht. Vielleicht noch kurz, du hast nämlich gerade auch schon erwähnt, die Fraktion der Grünen und so weiter. Was wir, glaube ich, noch mal kurz erklären müssen, weil das, glaube ich, nicht jeder und jedem klar ist, der uns zuhört. Du bist ja 2019 erstmal als One-Man-Show da aktiv geworden. Jetzt seid ihr zu fünft, aber dennoch habt ihr euch beide Male sozusagen der Fraktion der Grünen angeschlossen im Europaparlament, ne? Nach einer Abstimmung auch parteiintern, soweit ich das verstanden habe. Warum oder ist das notwendig oder hättest du auch deine eigene Fraktion sein können?
Ja, genau. Also wenn man sich nicht in einer Fraktion befindet, ist man eigentlich sinnlos, um es mal hart zu sagen. Ja? Also du kannst keine Gesetze verhandeln, das ist die Hauptaufgabe des Legislators, wie ich das schon versucht habe darzustellen.
Ja.
Gibt sicher auch noch Kommunikationsaspekte und so weiter und Stimmungen setzen, aber das ist für mich, also was ist das Produkt eines Parlaments, sind die Gesetze.
Ja? Ja.
Also oder die Veränderung oder das Zurücknehmen von Gesetzen kann es ja auch sein, aber hat irgendwas mit Gesetzen zu tun. Sobald du nicht in der Fraktion bist, hast du keine Auswirkungen darauf. Deswegen ist auch dieses Martin Sonneborn, ich bin hier ewig im Europaparlament, ist Steuerverschwendung. Ja, also ist einfach also ist sozusagen, er sitzt da, kriegt Steuergelder, schreibt einmal im Mandatenbuch. Das ist für mich keine parlamentarische Arbeit.
Das heißt, er hat wirklich gar keine Auswirkungen auf das, was da passiert?
Zero.
Okay, das war mir jetzt auch nicht klar.
Also wirklich gar nichts. Als Non-Inscree heißt es, also nicht in einer Fraktion eingeschriebener Mensch, arbeitest du an keinen Gesetzen mit. Du hast vielleicht ab und zu mal ganz am Ende Redezeit im Parlament, die hört niemand zu. Es ist komplett irrelevant, was du machst. Das Einzige, was du machst, ist Marketing nach Hause.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine PR-Show.
Das ist eine PR-Show. So, das heißt, wir wussten, wir wollen einer Fraktion beitreten und wir haben uns angeschaut nach Ausschlussprinzip, okay, ganz rechtsradikal, ganz linksradikal wollen wir nicht. Also bleiben noch Sozialdemokraten und Konservative. So, da ist irgendwie ein bisschen alte Politik, hatten wir nicht so Bock drauf. Und dann gibt es noch die Liberalen und die Grünen. Und deswegen haben wir mit den Liberalen und den Grünen schon vor 6 Jahren verhandelt und jetzt vor einem Jahr nochmal. Worüber verhandeln wir, wie wir am besten unsere Wahlversprechen umsetzen können?
Okay.
Also ganz konkret, welche Ausschüsse, welche Positionen kriegt man?
Okay. Und Liberale und Grüne sind zwei verschiedene oder eine?
Sind zwei verschiedene.
Okay. Und dann habt ihr euch jeweils aber für die Grünen entschieden?
Wir haben uns beides Mal für die Grünen entschieden. Das hatte beim ersten Mal war der große Punkt, dass die Grünen eine sehr flache Hierarchie haben, wohingegen ich mich bei den Liberalen unter Nicola Bär damals hätte unterordnen müssen, unter die deutsche liberale Delegation. Also die hat mich sozusagen unter meinen Wettbewerber FDP gesteckt und das wäre für Informationsfluss und Entscheidungen für mich überhaupt nicht gut gewesen.
Okay.
Die zweite Entscheidung gab es ganz viele Punkte, aber ein entscheidender Punkt ist, warum wir jetzt vor einem Jahr wieder zu den Grünen gegangen sind, ist, dass wir jetzt Niederländer haben. Mhm. Und es gibt eine niederländische liberale Partei, die von Mark Rutte, die rechtspopulistische Regierung in den Niederlanden mitträgt. Oder jetzt fällt sie gerade auseinander, aber mitgetragen hat. Mhm. Und das war für unsere Mitglieder, wir sind ja sozusagen, sehen uns ja als anti-rechtspopulistische, anti-nationalistische Partei, wenn du so willst. Mhm. Wir sind ja eine Gegenbewegung oder für eine Europäische Union, die funktioniert. Ja. Und das war für uns schwierig, dann mit einer liberalen Partei bei den europäischen Liberalen in der Fraktion zu sitzen, die eigentlich gerade Gerd Wilders Steigbügelhalter ist.
Ja, verständlich. Okay. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie eine, sagen wir mal, eine Woche eines Europaabgeordneten eigentlich aussieht. Kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was machst du die ganze Woche?
Ja, wir können ja mit dieser hier anfangen. Also wir haben ab und zu eben Wochenende, also einmal im Monat sind wir in Straßburg.
Ja.
Ich war jetzt gerade in Straßburg, bin gestern Nacht zurückgekommen. Straßburg heißt, wir haben Plenumswoche. Das heißt, was ich vorhin beschrieben hatte, dass Gesetze erst durch den Ausschuss und dann ins Plenum gehen, um dann da zur Parlamentsposition zu werden, das entscheiden wir in so einer Plenumswoche. Ja. Also da sitzen dann wirklich alle 720 Abgeordneten zusammen und heben dann die Hand für oder gegen Änderungsanträge, um dann eben sozusagen Resolution und Gesetzesmeinung des Europäischen Parlaments zu verabschieden. Mhm. Gestern, oder vorgestern, ne, was ist heute, Freitag? Ne? Also gestern zum Beispiel haben wir eine Israel-Gaza-Resolution verabschiedet, wo wir eben so ein paar Meinungen gemacht haben. Ja, zum Beispiel, dass wir irgendwie anerkennen wollen, dass Palästina ein Staat ist oder dass wir die Länder dazu auffordern, anzuerkennen, dass Palästina ein Staat ist oder solche Themen. Ja.
Und das heißt dann, schön, wenn du sagst, Plenumsarbeit, ihr hockt dann alle in diesem, das kennt man aus dem Fernsehen, in diesem Sitzungssaal und es werden viele Reden gehalten und irgendwann stimmt man ab.
Wir stimmen immer mittags ab, also immer dienstags, mittwochs und donnerstags von circa 12 bis 2, also gebündelt alle Abstimmungen. Und drumherum, also von morgens bis abends, gibt es Debatten zu diesen Gesetzen.
Ja.
Das heißt, die Reden werden dann halt gehalten und dann mittags trifft man sich halt sind dann auch alle da, um dann abzustimmen. So, so läuft das irgendwie. Dann gibt es aber noch drei andere Wochen im Monat. Zwei davon sind meistens Ausschusswochen.
Okay.
Da passiert das Gleiche, aber nur kleiner, halt eben. Aber es sind Ausschüsse, ja, eine Subgruppe von Abgeordneten, die sich themenspezifisch zu irgendwas zusammengeschlossen haben. Ja? Also zum Beispiel der Innenausschuss, der halt innenpolitische Gesetze diskutiert oder Themen diskutiert. Der Binnenmarktsausschuss, der Verfassungsausschuss, der industriepolitische Ausschuss, der volkswirtschaftliche Ausschuss. Das sind also Ausschüsse, die oder Fischereiausschuss gibt es auch, also die halt da eben so eine Subgruppe von Abgeordneten sind, die dann die erste Meinung schreiben sozusagen oder die ersten Änderungsanträge abstimmen. Und das, was die dann gemacht haben, geht dann sozusagen ins Plenum. Mhm. Also um es nochmal praktischer zu machen, in der Plenumswoche stehe ich halt, was weiß ich, um 8 auf, laufe um 8.30 Uhr ins Parlament, um 9 fängen die ersten Reden an und dann gehen wir halt um 12 zum Abstimmen bis 2, dann gehe ich schnell irgendwas Mittagessen, dann habe ich Termine.
Ja.
Deswegen das Parlament auch oft leer ist, das Plenum, weil wir halt, wenn wir nicht gerade unser Thema diskutiert wird, machen wir halt Termine. Ne? Also deswegen ist es auch immer so schwer zu sagen, oh, die sind also faul, die sind nie im Plenum.
Ja,
ich habe halt halbstündig durchgetakten Terminkalender, weil in Straßburg sind ja alle anderen Abgeordneten auch da.
Ja.
Das heißt, ich habe eine gute Chance, halt mit den anderen Abgeordneten mich zu besprechen, aber eben auch mit externen Stakeholdern und so.
Ja.
Genau, und in Brüssel, das sind die anderen beiden Wochen des Ausschusses, da ist es halt ähnlich, nur dass es halt Ausschüsse statt dem Plenum sind und ich habe halt irgendwie durchgedachte Termine zu meinen Themen. Und dann gibt es ab und zu nicht immer einmal im Monat eine Woche, wo du, das heißt dann, wie heißt das nochmal? Nicht Ausschusswoche, sondern Heimatbezirkwoche, nenne ich es jetzt mal.
Okay,
District. Also sozusagen, du kannst External Parliamentary Activities, also du bist halt sozusagen, gibt kein Programm im Parlament.
Okay.
Dann kannst du, oft fahre ich trotzdem hin und arbeite einfach mit meinem Team. Oder ich mache andere Sachen, ich fahre jetzt bald in die USA in so einer Woche oder ich mache auch mal Ferien. Ja. Also das sind so die Sachen. Okay. Ja.
Wie viele, sagen wir mal, entscheidende Gespräche oder genereller gesagt, wie viel Politik passiert denn in Brüssel abseits der Sitzungen, im Aufzug, in Hinterzimmern oder wie auch immer?
Naja, ist ja relativ einfach. Also ich habe es ja beschrieben, es kommt ein Gesetzesvorschlag von der Europäischen Kommission.
Ja.
Was mache ich dann? Ich nehme mal ein Beispiel, ein Gesetz, an dem ich gerade arbeite, ist der digitale Euro. Also die Idee, dass ich dir jetzt einfach so Euros rüberwerfen kann, Zentralbankgeld, aber digital, nicht mehr als Cash, so, nicht als Bargeld.
Also PayPal.
Genau, wenn du so willst, nur PayPal ist privates Geld, also ist sozusagen, das wäre sozusagen von der Zentralbank gesichertes Geld. So. Das Gesetz wird vorgeschlagen, dann werde ich von meiner Fraktion im ECON-Ausschuss, also im volkswirtschaftlichen Finanzausschuss, wie auch immer, definiert als Verhandler. Ich habe danach gefragt und dann sagen sie, okay, wir nehmen dich als Verhandler. So, dann habe ich ungefähr ein halbes Jahr Zeit, bevor ich meine Änderungsanträge auf dieses Gesetz schreibe, also überlege, was ich da verändern möchte.
Ja.
Das heißt, um das machen zu können, muss ich mich erstmal massiv informieren. Ja. Ja, mit Professoren, mit Ökonomen, keine Ahnung was, versuche ich das irgendwie zu durchdenken.
Okay.
Dann sage ich, okay, jetzt weiß ich ungefähr so von der neutralen Seite, wie es aussieht. Jetzt lass mal unsere eigenen Hypothesen aufschreiben und lass die mal mit den Stakeholdern testen. So, dann habe ich...
Stakeholder sind?
Genau, die Banken, die irgendwie den umsetzen müssten zu teilen. Dann habe ich die Bürgerinnen und Bürger, dann habe ich Verbraucherschutz, dann habe ich, keine Ahnung, die kleinen Läden, die immer diese Gebühren zahlen müssen für... Also warum konnte ich gerade nicht...
Beim Bäcker.
Beim Bäcker nicht mit Karte zahlen? Ja, klar, weil die Karte kostet die halt krasse Gebühren.
Ja.
So, und mit, da gibt es Eurocommerz zum Beispiel, das ist dann sozusagen eine Vertretung aller Läden, wenn du so willst, aller Merchants, also dieser... So, und da, also mit diesen Leuten redest du dann und die sagen dir alle ihre Interessen. So, und du testest halt, okay, was wirklich die richtige Antwort ist, basierend auf den ganzen Hypothesen, die ich mir gebaut habe und dem Testen mit allen Leuten. So, das dauert ein halbes Jahr und dann übersetzt du das in Änderungsanträge an das Gesetz.
Ja.
Und dann fängt, also da habe ich sozusagen das ganze gedankliche Arbeit gemacht und dann fängt das Verhandeln an.
Ja.
Und wie läuft Verhandeln? Ja, ich rufe natürlich als allererstes beim Konservativen an, größte Fraktion, und sage, hey, hast du nicht Bock, dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen? So. Dann sitzt du da und sagst du, ja, Damian, wir werden ja zusammen dieses Gesetz verhandeln. Ich habe gesehen, deine Änderungsanträge haben ja XYZ gemacht. Dann sag ich, ja, ist mir super wichtig. Ich habe übrigens mit dem und dem schon geredet. Es ist, glaube ich, super wichtig, dass wir, was weiß ich, dem lokalen Bäcker schützen. Glaubst du nicht auch so? Und dann habe ich halt meine Prioritätenliste. Also, und dann macht der seine Änderungsanträge und dann verhandeln wir im Endeffekt die Parlamentsposition und ich muss halt versuchen, meinen Shit da reinzukriegen.
Ja.
Also, und deswegen ist natürlich passiert überall die ganze Zeit irgendwas, weil du mit Leuten halt versuchst, Mehrheiten zu bauen.
Okay.
Das ist aber kein geheimer Prozess, weil sich alles ja wiederfindet in dem Text, der dann tatsächlich abgestimmt wird und den Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder. Also es ist kein Hinterzimmer ist das falsche Wort dafür.
Ja,
das ist einfach, also die Arbeit ist verhandeln.
Ja, ja, okay. Aber da kriegt man schon mal so einen Eindruck, wie Politik funktioniert. Bleiben wir noch kurz bei dem Beispiel. Du verhandelst mit einem Konservativen dieses digitale Euro-Gesetz. Geht es dann wirklich darum, dass du ihn inhaltlich von deiner Position überzeugst? Und wie geht das denn? Weil der hat ja wahrscheinlich seine eigene Position dazu.
Also ist relativ einfach, ist eine mathematische Frage.
Ja.
Also er hat X Stimmen, die meisten in dem zuständigen Ausschuss und im Plenum.
Ja.
Das heißt, er weiß wahrscheinlich, er kann relativ viel von seinem Zeug durchbringen. Die Sozialdemokraten sind die zweitgrößten. In den proeuropäischen Parteien kommen dann die Liberalen als drittgrößte.
Mhm.
Und dann die Grünen, für die ich verhandle.
Ja.
Das heißt, ich weiß schon
von... Die brauchen euch nicht.
Doch, die brauchen uns wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich zu wenig... Also er braucht für seine Mehrheit, braucht er uns wahrscheinlich. Weil bei den Liberalen nicht alle mitstimmen werden, weil nicht alle den digitalen Euro mögen und so weiter. Das heißt, er weiß, er braucht mich.
Mhm.
Er weiß aber auch, er muss mir nicht 100% geben von dem, was ich möchte, weil er ist sozusagen relativ viel stärker.
Ja.
So, das heißt, ich muss geschickt sein bei den Sachen, die ich durchkriegen möchte. So, aber jetzt natürlich schon spannend, weil wenn ich ihm verkaufen kann, dass was ich möchte eigentlich sein Interesse ist, dann habe ich weniger politisches Kapital, was ich investieren muss, um mein öffentliches Interesse durchzubringen. So, wenn ich dem Sozialdemokraten erklären kann, dass eine Sache, die mir wichtig ist, ihm eigentlich auch super wichtig ist. Oder wenn ich ihm sage, hey, ich unterstütze dich ganz besonders bei diesem einen dir sehr wichtigen Punkt, wenn du mich bei diesem anderen unterstützt, dann wird es spannend. So. Und das ist Verhandeln. Und deswegen kannst du im Europäischen Parlament, wenn du gut verhandelst, glaube ich, auch viel erreichen.
Mhm.
Ich will es jetzt nur einmal noch mal ein bisschen größer machen, weil das ist sozusagen Direct Negotiation. Es gibt natürlich darum herum noch ein riesiges, komplexes Feld. Ja, weil wenn die Parlamentsposition fertig ist, dann bist du bei den 27 Regierungen.
Oh,
die werden ja parallel verhandelt. So. Bei den 27 Regierungen in Deutschland allein arbeiten an einem Gesetz oft bis zu 7 Ministerien mit einem Weisungs-, also einem federführenden Ministerium und so weiter. So. Die sind wiederum beeinflusst von der gesamten Lobbylandschaft um sie herum.
Mhm.
Ja? Das heißt, wenn du dir das jetzt irgendwie als Netz aufmalst, dann hast du die Chefverhandler im Europäischen Parlament, die Fraktionen hinter denen und die Leute, die auf sie einwirken, die Leute außerhalb des Parlaments, die auf diese Fraktionen einwirken, dann hast du die 27 Regierungen mit den sozusagen Ministerien, mit den Ministern, mit den Parteien, die damit einbinden und den Leuten, die auf diese Leute einwirken. Und dann hast du natürlich noch die Europäische Kommission, also die das Gesetz ursprünglich vorgeschlagen haben, die bei den Verhandlungen auch immer mit dabei sind und deren Interessen und die Leute, die auf diese Leute einwirken. Also das Spiel, wenn du so willst, ist hoch interessant und ja, multidimensional.
Es klingt eigentlich nach Anleitung zum Stillstand.
Nee, es ist ein hochintelligentes System meiner Meinung nach, um die Interessen, die in der Gesellschaft wirklich existieren, möglichst präzise abzubilden nach den Mehrheiten, die gerade existieren. Also was ist das? Es ist eine Interessensausgleichmaschine, die, ja, die funktioniert, um gewisse Gesetze nach vorne zu bringen. Und wenn es ein gutes System ist, dann kommt am Ende trotzdem eine Handlungsfähigkeit raus. Also was du gerade meinst, oh mein Gott, da kann sich ja nie was bewegen.
Ja.
Und wenn es ein schlechtes System ist, dann geht es an diesen Interessensunterschieden kaputt.
Ja, okay. Ja, aber finde ich spannend. Also man kriegt schon mal einen Eindruck, wie eigentlich Politik geht, weil ich finde so, in Medien kriegt man ja eigentlich immer nur die Ergebnisse mit, aber der Weg dahin mal aus erster Hand finde ich super interessant. Ich möchte mal kurz noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was ist auch so ein Aufregerthema, anhand dessen man aber vielleicht auch noch mal ein bisschen beleuchten kann, wie Prioritäten gesetzt werden. Dieses Thema mit diesem Deckel an der Flasche, das ist doch eine EU-Thematik, dass man sagt, das muss jetzt irgendwie da dranbleiben, hat sehr, sehr viele Menschen aufgeregt, weil natürlich ist es irgendwie lästig. Der Hintergedanke ist natürlich absolut sinnvoll, Plastik reduzieren und so weiter. Gleichzeitig ist es ja schon so, dass diese kleinen Dinge dazu führen, dass Menschen sich eher gegängelt fühlen von der EU, als dass sie sagen, okay, das ist ein cooles Projekt. Zumal der Beitrag zur Müllreduktion, glaube ich, davon ja überschaubar ist, wenn man vergleicht, welche Hebel man vielleicht sonst noch hätte, die vielleicht viel größer wären. Also kannst du verstehen, dass sich Menschen manchmal von Brüssel bevormundet fühlen?
Ja. Ich glaube, dieses spezifische Beispiel kam aus einer Regulierung, die den Firmen vorgegeben hat, Müll zu reduzieren, es denen aber selber überlassen hat, zu sagen, wie sie es machen wollen.
Aha.
Und ich glaube, sie haben sich selber dafür entschieden, dieses System anzuwenden.
Okay.
Das ist, was ich irgendwann mal gehört habe. Ist aber eigentlich auch egal, ja, weil deine Frage geht viel weiter. Und die eigentliche Frage, die für mich dahinter steht, ist, wenn die Leute richtig sauer wären über die Deckel,
ja,
dann sollten sie bei der nächsten Europawahl eine Anti-Deckel-Partei wählen können, eine europäische,
ja,
die verspricht, dass wenn sie gewählt ist, dass sie diese Deckel wieder abschafft.
Ja.
Und dann sollte diese Partei, wenn sie dann eben in Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung auf europäischer Ebene sitzt, sagen können, ich komme nur mit, wenn die Deckel abgeschafft werden, und dann sollte ein Deckelabschaffkommissar eingesetzt werden. So, warum sage ich das? Weil dieses Gefühl der Machtlosigkeit über die europäischen Regulierungen,
ja,
existiert ja überall. Gerade bei jungen Unternehmern oder bei Leuten auf dem Land, die irgendwie die Whistleblower Directive und keine Ahnung was, CSDDD und sowas umsetzen müssen. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass du dich über Sachen aus einer Regierung ärgerst, sondern dass du das Gefühl hast, es ist die EU und nicht die Regierung, die das eigentlich entschieden hat. Weißt du, also das ist der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Wir brauchen das Gefühl, dass wir Macht darüber haben, die Mehrheiten in der Europäischen Union zu verändern und die Mehrheiten in der Regierung zu verändern. Gerade ist es so, du wählst eine teilweise regionale Partei wie die CSU in Bayern für die Europawahl. Was für ein Wahnsinn. Ja, du wählst eine regionale Partei und hoffst, dass die Deckel sich auf europäischer Ebene verändern. Das ist doch Schwachsinn. Du musstest eigentlich eine europäische Partei wählen. Und dann sollte die Regierung stellen. Gerade wenn wählst du eine regionale Partei, die kommt dann ins Europaparlament.
Ja.
Die darf aber sich nicht aussuchen, wer die Regierung ist. Die wird von den nationalen Chefs ausgesucht. Was ich versuche zu sagen ist, die Machtlosigkeit, das Gefühl, dass die EU uns irgendwas aufoktroyiert, dass sie uns gängelt oder so, sollte sich eigentlich ausdrücken, indem ich eben eine liberale oder was weiß ich Partei auf europäischer Ebene wählen kann, die dann eine andere Regierung stützt.
Ja.
Und das funktioniert nicht.
Okay, das heißt, also der Frust über so ein Thema dürfte sich jetzt eigentlich nicht gegen das Projekt Europa oder gegen Europa richten, sondern gegen die Regierung, die das in Europa gemacht hat.
Genau so ist es. Okay. Und wenn wir das nicht lösen, dann fliegt uns die Europäische Union um den Kopf. Also dann wird es halt dieses Projekt auseinanderfliegen, weil die Leute das Gefühl haben, sie können es eh nicht verändern, weil sie den Hass gegen die EU entwickeln und nicht gegen die Regierung, die das zu verantworten hat. Und dann sind wir meiner Meinung nach alle im Arsch. Ja? Also wenn die Europäische Union auseinanderfliegt und wir zurück in die Nationalstaaten rutschen, dann können wir nichts mehr lösen.
Ja.
Ja? Und das ist das, worauf ich keinen Bock habe, und deswegen bauen wir diese Europäische Partei.
Ja. Okay, noch eine Frage in Richtung deiner Arbeit im EU-Parlament. Wie oft triffst du dich mit Lobbyvertretern? Wie präsent ist Lobbyismus? Wo fängt überhaupt Lobbyismus an?
Also nochmal, Interessensvertretung von verschiedenen Gruppen, mhm. egal ob das jetzt Verbraucherschutz ist oder Firmen, das ist vollkommen in Ordnung. Das Problem besteht darin, dass manche Interessensvertreter sich besser vertreten können, weil sie mehr Geld haben. Mhm. Und dann kommt es zu einem Ungleichgewicht.
Ja.
Ja, also die zukünftigen Generationen können sich nicht so gut vertreten wie die derzeitige Autolobby oder Autoindustrie, die das durch die Lobby macht. Aber ich glaube, dass was wir als Abgeordnete eben tun können, ist zu sagen, lass mich erstmal meine Hypothesen bilden, unbeeinflusst durch irgendwelche Interessen, die mir kommen. Mhm. Und dann lass mich selber aktiv aussuchen, mit wem ich rede. Mhm. Weil dann kann ich sozusagen diese Ungleichheit, die zwischen den verschiedenen Lobbyverbänden besteht, ausgleichen, weil ich sage, ich rede mit dem Bankenverband, ich rede mit den Gewerkschaften, ich rede mit dem Verbraucherschutz und so weiter. Weil was, glaube ich, falsch ist, ist zu sagen, ich schreibe ein Gesetz und ich höre überhaupt nicht zu, was die Leute interessiert.
Ja, also die Frage ist ja, wem du zuhörst, ne?
Und die, genau, und die Frage ist nicht nur wem, sondern wie oft, wie viel wem.
Ja. Ja,
also, weil, wie gesagt, Meta gibt, glaube ich, Milliarden ist zu viel, aber sehr viele Millionen in Brüssel aus, über 20 Verbände für seine eigenen Interessen zu lobbyieren.
Ja.
Das heißt, der auf der Gegenseite ist wahrscheinlich der Verbraucherschutz, der ist irgendwie so ein kleines Office mit irgendwie drei Muckeln, die da schlecht bezahlt rum, also jetzt gemein, ne? Die sind total toll und ich, aber nur als Beispiel, also als bildliches Beispiel dafür. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt einfach nur mich, wenn ich zum Beispiel einfach alle Termine annehmen würde, die zu mir kommen, dann würde ich halt 20 Mal Meta-Interessen hören und dann einmal den Verbraucherschutz.
Ja.
Und
das heißt, Meta sagt dann, Damian, lass mal treffen, wir erzählen.
Die ganze Zeit. Ich kriege die ganze Zeit E-Mails.
Ist das so?
Ja, ich sage alles ab.
Alles?
Alles.
Also auf die hörst du gar nicht?
Nein, das stimmt nicht. Ich sage, wenn ich ein Gesetz verhandle, was verschiedene Leute betrifft, dann schreibe ich die an und sage, ich möchte sie gerne treffen.
Okay.
Aber diese ganzen Anfragen, die an mich gehen, sage ich ab.
Ja, okay. Die geben da also Millionen aus und fangen sich permanent Absagen ein.
Nee, weil die meisten Abgeordneten das vielleicht nicht so betreiben wie ich.
Ist das so? Also viele treffen sich dann regelmäßig mit den Meta-Leuten. Ist jetzt ja nur ein Beispiel.
Ja.
Okay.
Ich habe auch schon Änderungsanträge gesehen von Abgeordneten, vor allem der rechtspopulistischen Parteien, die 1:1 mir auch zugeschickt wurden von Meta.
Ja, und warum macht man das?
Weiß nicht, teilweise, weil man vielleicht später einen Job da haben möchte oder so.
Keine Ahnung. Das kann ja nur persönliche Interessen dann sein eigentlich.
Ich weiß nicht, also manchmal, also wie gesagt, Metas Interesse ist ja auch ein valides Interesse. Das Problem besteht in der Frage, ob die Interessen der anderen vielleicht nicht valider sind.
Ja,
ne? Also,
genau.
Also deswegen, ich glaube, wo ich auch nicht dabei bin, ist bei der Verteufelung von irgendwelchen Interessen.
Mhm.
Das ist nicht mein Interesse.
Ja, ja.
Also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wie kannst du als Abgeordneter die richtige Abwägung treffen zwischen diesen Interessen? Und was hast du auch versprochen in deinem Wahlversprechen?
Mhm.
Ja, und das ist das, was uns leitet.
Wir machen noch unsere Kategorie Fakt oder Fake. Das sind schnelle Fragen, wo du einfach sagen darfst, also wo ich eine These aufstelle oder einen Mythos oder was auch immer und du einfach mal kurz sagen kannst, ist es Fakt oder Fake und natürlich gerne auch kurz erklären. Die 5%-Hürde bei der Bundestagswahl macht es kleinen Parteien unmöglich, sich zu etablieren. Fakt oder Fake?
Fake. Man kann sich über Systeme aufregen, aber es macht eigentlich keinen Spaß. Viel mehr Spaß macht es, innerhalb des Systems einfach zu gewinnen. Es gibt so ein ganz einfaches System, wie man übrigens diese 5% aufrechterhalten könnte und trotzdem die echten Präferenzen der Menschen abbilden könnte, indem man eine Ersatzstimme erlaubt. Ja? Also dass du sagst, okay,
Ersatzstimme?
Ja, du hast einfach zwei Präferenzen für deine Stimme. Also du kannst sagen, okay, ich wähle Volt, weil ich die am geilsten finde, das ist meine echte Präferenz.
Wenn
die es nicht schaffen, dann nehme ich halt eine von den Großen. Ja.
Gibt es dafür ein Vorbild irgendwie?
Ich meine, es gibt dazu ganz viel wissenschaftliche Arbeit. In Irland machen sie es noch komplizierter, weil du alle ranken kannst, die existieren. Aber es ist ein super einfaches System. Und es ist natürlich so, dass die großen Parteien da keinen Bock drauf haben, weil sie halt wissen, dass es die echten Präferenzen der Menschen vielleicht anders wären, wenn sie das ausdrücken könnten.
Ja.
Das ist sehr schade. Aber das wollte ich nur sagen. Aber wie gesagt, das System könnte man sich anders wünschen.
Ja.
Man muss es aber einfach erstmal die Macht kriegen, um es zu verändern.
Okay. Stichwort Wanderzirkus EU. Also es ist ja so, dass irgendwie jeden Monat da Abgeordnete, Mitarbeitende, Journalisten und so weiter, Akten, alles unterwegs ist immer zwischen Brüssel und Straßburg, weil der Sitzungsort des EU-Parlaments wechselt ja in einem gewissen Turnus. Und dabei werden angeblich jährlich um die 200 Millionen Euro verprasst. Fakt oder Fake?
Das ist Fakt. Das Europäische Parlament hat sich in der Mehrzahl dagegen ausgesprochen.
Ja.
Wir wollen einfach in Brüssel bleiben.
Ja.
Das Problem ist aber, dass sozusagen in den europäischen Verträgen, also die sozusagen das Europäische Parlament selber überhaupt erst schaffen,
ja,
steht das drin. Das ist sozusagen auf der untersten Ebene verankert, dass wir uns 12 Mal im Jahr für die Plenarabstimmung in Straßburg treffen müssen.
Ja.
Die Person, die es ändern könnte, ist Macron. Also der.
Wieso er?
Weil es eine Vertragsveränderung, wie das zum Beispiel zu verändern.
Ja.
Einstimmigkeit braucht. Das heißt, alle EU-Länder müssten zustimmen.
Ja.
Das heißt auch Frankreich. Und Frankreich wird nie zustimmen.
Ach, er will es nicht, weil er will Straßburg irgendwie.
Genau,
Straßburg ist in der Rotation. Wichtig und so.
Okay. Fun Fact: Ich habe dann mal mit der Grünen Bürgermeisterin von Straßburg darüber geredet, weil die Grünen auch in Frankreich eigentlich für nur einen Sitz sind des Europaparlaments. Ja. Wie vereinst du das jetzt, dass sozusagen Straßburg natürlich massiv leiden würde, wenn das Europaparlament die 7000 Leute oder was weiß ich, die dann einmal im Monat auftauchen, nicht mehr auftauchen würden und das wäre schlecht für deine Stadt. Mhm. Und da meint sie, na natürlich bin ich für einen Sitz, aber in Straßburg.
Oh Gottes Willen. Damit sie schlechte Karten haben. Ja. Okay. Politiker haben keine Ahnung vom echten Leben. Sie waren ja nie in einem echten Job. Fakt oder Fake?
Es gibt, glaube ich, schon einige, die einfach mit 15, 16 irgendwie in eine Partei eintreten und dann auch vielleicht dort Karriere machen und sich weiterentwickeln. Es gibt aber auch viele, die vorher schon andere Jobs hatten. Ich weiß nicht, ob das immer eine krasse Auswirkung darauf hat, ob sie gute oder schlechte Politiker sind.
Mhm.
Aber ja, stimmt teilweise, stimmt teilweise nicht.
Damian, zum Abschluss, welchen Rat gibst du Menschen, die politisch aktiv werden wollen?
Mach's einfach. Also wir machen tausend Sachen die ganze Zeit, irgendwelche Abos mit, was weiß ich, Amazon Prime und so weiter und wir haben zu hohe Hürde für Parteien. Man kann einfach eine Partei eintreten und dann auch wieder austreten und eine andere gehen. Mhm. Es wird dich niemand dafür judgen.
Ja.
Deswegen Parteimitgliedschaften gehen runter, die Welt wird immer verrückter. Der beste Ort, an dem wir gerade irgendwie versuchen können, die Welt zu retten, ist innerhalb von Parteien. Wir leben in einer Parteiendemokratie. Wenn die Parteien zu schwach werden, dann haben wir ein Problem. Und die Rechten haben das verstanden, die organisieren sich, oder Rechtspopulisten haben das verstanden, die organisieren sich in Parteien sehr erfolgreich und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns eben dagegen organisieren. Und deswegen, es macht mega Bock, kommt einfach dazu.
Gut, zum Schluss, wie immer bei Nah, Neugierig und Negroni, darfst du raten, wer die nächste Person an der Bar ist. Wir haben eine ganz besondere Folge. Unsere nächste Folge ist ein bisschen anders als unsere bisherigen. Ich habe stellvertretend für die nächste Folge eine Person, die Gast sein wird, hier auf diesem Bild. Ihr könnt es auch sehen, wenn ihr uns zuschaut. Und ich habe 3 Tipps für dich.
Oh, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht.
Nein, das kann ich mir, glaube ich, nicht.
Nee,
unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Also erstmal 3 Tipps zu der Person. Er weiß, wie schwer Anfänge sind. Auch er engagiert sich politisch. Der 2. Tipp. Und der 3. Sein Weg von Syrien nach Deutschland war ein langer.
Ich kenne ihn nicht.
Nee, du kannst ihn nicht kennen. Das ist in diesem Fall auch wirklich schwierig mit dem Erraten. Das ist nämlich Amjad Abu Huwai, so heißt er. Und der ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Wir wollen im nächsten Monat nämlich eine Folge machen, bei der wir geflüchtete Menschen zu Wort kommen lassen. Uns mal die Fluchtgeschichten natürlich anhören, aber natürlich auch die Integrationsgeschichten bestenfalls. In seinem Fall ist das eigentlich eine sehr erfolgreiche. Er hat sich nämlich schon ein neues Leben in Deutschland aufgebaut, arbeitet beim Bayerischen Flüchtlingsrat in München und ist eben einer von 3 geflüchteten Menschen, die uns in der nächsten Folge ihre Geschichte erzählen und von denen wir wirklich viel lernen können, glaube ich.
Ja, super cool. Er sieht sehr sympathisch aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch.
Vielen Dank. Und danke an dich, Damian, dass du heute hier warst. Ich fand es super interessant, mal hinter die Kulissen von Politik und auch Partei zu schauen. Und danke an euch, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal bei Nah, Neugierig und Negroni.